Ich habe ganz spontane Gedanken. Und zwar, einerseits, wir sind ja so gut dran, zeitlich fast zu gut. Und es ist ja schade, wenn wir jetzt schon fertig sind. Ich würde gerne für das jüngste Team spätten. Kommen wir doch mal führen, die da sind. Ich glaube, mindestens drei sind da vom jüngsten Team. Kommen wir doch mal führen. Weil ihr macht so einen wichtigen, wertvollen Dienst auch. Und das Pfila, wo da ansteht. Und kommen wir doch mal da so ein bisschen den, genau, da drin rein, da den Übertragungsradius. Und ich finde es mega cool. Jetzt heute Nachmittag tun wir, glaube ich, noch kochen, gell? Kochen vorbereiten, für Vorkochen. Für die Woche und so. Im Bündnerland, im Haus. Und wir müssen schauen, wahrscheinlich schönste Wetter über Pfingsten, weil wir im Haus sind. Und nächstes Jahr wieder im Zelt, ist wieder schlechtes Wetter wahrscheinlich. Wir hoffen es jetzt nicht. Ja, also ich fände es mega toll. Beten wir doch für das jüngste Team, für die Jüngste, wenn wir dazu aufstehen. Das wäre mega schön. Ja, lieber Herr Jesus, danke vielmals, dass wir dürfen die jungen Leute haben, die so motiviert sind, sich von dir brauchen zu lassen, die so ein Anliegen haben für unsere Kinder. Danke vielmals, ist ein grosses Geschenk. Und das sind junge Leute, wo es nicht langweilig ist, die selber auch viel um die Ohren haben, wo viel läuft, beruflich auch, ja, aber auch ausbildungsmässig. Und du ihnen das irgendwie wieder zurückgeben, die Zeit, die sie jetzt einsetzen, und du sie segnen, Herr Jesus. Danke vielmals, dass du das schon gemacht hast. Und wir bitten auch um einen grossen Segen für das Pfila, die beiden Jungscharen, dass alle Kinder können dir begegnen können. Dass jedes Kind deine Stimme darf hören und darf merken, wow, Jesus hat mich lieb. Herr, das bitten wir jetzt als Gemeinde von dir. Ja. Und du auch alle segnen und schützen. Ja, die Kinder, alle Leiter, bewahr du alle. Schenk, dass alle gesund wieder heimkommen, dass alles darf klappen, wie sie es geplant haben. Ja, danke vielmals. Danke, dass du dich ganz fest freust über das kommende Pfila und über die Jungscharen. Amen. Danke euch vielmals. Hey, mega cool, dass ihr das macht. Ja, und ich schalte jetzt auf Hochdeutsch um, damit möglichst viele das mitbekommen können, gerade auch über den Livestream. Ich habe vor etwa zwei Wochen hat sich eine Frau per Mail gemeldet und sich bedankt für unsere Livestream-Gottesdienste. Sie hätte die entdeckt, auch unsere YouTube-Kanäle, also unseren YouTube-Kanal mit unserem Audiothek. Sie war, hat gesagt, sie sei begeistert. Sie sei in einem Gebiet, wo es eine ganz kleine Gemeinde hat, wo sie nicht so viele Möglichkeiten hat auch. Und jetzt sei sie darauf gestoßen. Übrigens wisst ihr, wodurch? Über unseren Frederik Langer. Die lebt auch im gleichen Grossraum wie Frederik Langer. Also er war ja Pastor vor mir. Und da ist sie via Frederik auf die EGA in Zürich gestoßen. Stellt euch mal vor, nicht auf den ICF Zürich, auf die EGA Zürich. Oh, ist doch nicht schlecht, oder? Ja, ihr Lieben, Himmelfahrt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir an Jesus denken, ich behaupte jetzt mal, dann haben wir ein Bild von einem Mann vor Augen. Irgendwie, vielleicht ein bisschen mehr oder weniger definiert. Vielleicht sogar ein Schauspieler, den du mal gesehen hast in einem Jesus-Film. Also ich nehme es mal an, das könnte so sein. Aber als Jesus am Tag der Himmelfahrt zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt ist, hat Gott etwas mit ihm gemacht. Er hat ihn nämlich verherrlicht, wie die Bibel das ausdrückt, verherrlicht. Das heißt, der Vater hat seinem Sohn Ehre und Herrlichkeit gegeben, sodass sich sein Äußeres sehr stark verändert hat. Also er sieht nicht mehr so aus, wie damals, als er auf dieser Erde gewesen ist. Auf dieser Erde sah er aus wie ein normaler Mensch. Ganz normal. Wir hatten ja die Gottheit nicht angesehen, obwohl er ganz Gott war, zusätzlich auch. Aber als er in den Himmel kam, gab Gott ihm die Herrlichkeit zurück, die er vor seiner Menschwerdung schon hatte. Und das hat ihn natürlich verändert. Aber wie sieht denn Jesus heute aus? Also das finde ich jetzt ein spannender Gedanke. Und ich kann nur schon mal sagen, er sieht ziemlich eindrücklich aus. Und das wissen wir, weil Jesus sich dem Apostel Johannes zu erkennen gegeben hat. Also er hat sich ihm gezeigt, er ist ihm begegnet. Und der Anlass dieser Begegnung mit diesem verherrlichten Christus war ein Auftrag. Jesus gab dem Johannes einen Auftrag, er solle an sieben ausgewählte Ortsgemeinden eine Botschaft schicken. Und das war um die Zeit 95 nach Christus. Das war also etwa 30 Jahre her. seitdem Gott zuletzt eines der biblischen Bücher inspiriert hat, nämlich den 2. Timotheusbrief. Also 30 Jahre lang war jetzt da in dieser Sache nichts mehr. Apostel Johannes, der war auf der Insel Patmos in der Verbannung. Und die Insel Patmos, wir sehen hier eine große Entfernung, also wir sehen Italien, kennen wir, das Mittelmeer. Und links, also das linke Ende der roten Linie, dort ist Patmos. Und hier noch ein bisschen näher, gehört zu Griechenland, es ist eine felsige Insel, etwa 90 Kilometer von Ephesus entfernt. Ephesus, das ja in der Bibel auch prominent vorkommt, an verschiedenen Stellen. Die Insel ist etwa 12 Kilometer lang und 7 Kilometer breit, also recht klein. Und da war der Apostel Johannes in der Verbannung. Er lebte dort in hohem Alter, war sehr alt, als er an einem Sonntag eine gewaltige Stimme hörte. Und diese Stimme gab ihm, wie gesagt, den Auftrag, eine Botschaft an 7 ausgewählte Gemeinden zu schicken. Und diese ausgewählten Gemeinden, die kennen wir auch von den Sendschreiben her. Das sind, ich lese dir mal vor, das ist eben Ephesus, dann Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Das sind so diese 7 Gemeinden, an diese wollte Jesus eine Nachricht schicken, das ist noch speziell, eine ganz spezielle Nachricht. Und da hat Johannes sich umgedreht, um die Stimme zu sehen, die zu ihm sprach. Und als er Jesus sah, hat ihn wahrscheinlich fast den Schlag getroffen, diesen verherrlichten, gewaltigen Jesus. Und hier steigen wir ein im Text. Ich lese Offenbarung 1, Vers 12 bis 16. Johannes spricht hier und sagt: Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer da mit mir sprach, was sah er da? Ich sah 7 goldene Leuchter. Das finde ich jetzt gerade mal spannend. Er sieht nicht gerade zuallererst Jesus, sondern er sieht diese 7 goldenen Leuchter. Und mitten zwischen den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Also da können wir auch davon ausgehen, der hatte irgendwie den Eindruck, das muss doch Jesus sein. Aber er sieht ganz anders aus, aber das muss ihn doch irgendwie sein. Also etwas Vertrautes und etwas ganz Fremdes. Der aussah wie der Menschensohn. Er trug ein Gewand, das bis zu seinen Füßen reichte und ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Seine Augen brannten wie lodernde Flammen. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz. Und seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. 7 Sterne hielt er in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem höchsten Stand. Und die Bibel sagt, als Johannes das sah, sank er zu Boden wie tot. Es hat ihn alle Kraft verlassen vor dieser Heiligkeit. Und es heißt ebenfalls, dass Jesus dann seine rechte Hand auf Johannes legte und ihn wieder aufrichtete und hat gesagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. So hat dann Jesus mit ihm gesprochen. Ich finde es schon bemerkenswert, dass Jesus uns diesen Einblick gibt durch den Apostel Johannes. Finde ich beeindruckend und ja, ich finde es auch genial ein Stück weit. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass uns diese Beschreibung nicht gerade so anziehend erscheint. Also wir wollen jetzt vielleicht nicht gerade die Arme öffnen und auf ihn zurennen und ihn umarmen. Denken vielleicht, oh oh. Und man muss aber auch bedenken, dabei, also in dem Zeitpunkt ist Jesus, er hat alles Irdische abgelegt. Er hat das Himmlische, oder es ist nur noch das Himmlische an ihm. Und wenn wir ihm im Himmel begegnen werden, dann werden wir auch vorbereitet sein. Dann werden auch wir verändert sein und dann wird es nicht mehr so vielleicht diese Ehrfurcht, also diese ablehnende Ehrfurcht vielleicht auch oder Distanz, die dann da sein wird, das wird sich völlig verändern. Also was sieht Johannes? Zuerst mal, wie gesagt, sieht er diese 7 goldenen Leuchter und mittendrin einer, der aussieht wie der Menschensohn, eben Jesus. Und das waren diese 7 goldenen Leuchter, das waren Öllampen auf goldenen Ständern. Vers 20 erklärt, dass jede dieser Öllampen, dieser Leuchter eine Ortsgemeinde repräsentiert. Eben diejenigen, die dann auch die Sendschreiben bekommen haben. Also die haben damals existiert. Und wenn ihr das jetzt weiterlesen würdet, ab Kapitel 2, würden wir ganz viel erfahren über diese Ortsgemeinden. Das ist wirklich spannend, hochspannend. Wäre auch noch spannend zu sehen, was würde über unsere Gemeinde stehen. Oder wenn man das mal so durchliest, das könntet ihr mal machen. Wie würde Gott unsere Gemeinde beurteilen? Wo sind wir stark? Wo möchte Gott uns noch weiterbringen? Und dazu stehen die sieben Leuchter, aber auch für alle Gemeinden überhaupt, die es gibt und gab. Denn sieben ist in der Bibel die Zahl der Ganzheit. Ich finde es mega schön, dass Johannes als erstes, was er wahrnimmt, der verherrlichte Christus steht nicht einfach da auf einer Säule und irgendwo weit weg sind andere oder sind die Gemeinden, sondern die Gemeinden stehen um Jesus herum. Er ist in ihrer Mitte. Er ist der Mittelpunkt. Und obwohl Jesus so gewaltig ist, so heilig, ist er unsere Mitte. Ist er unser Anker. Ist er der Punkt, wo wir uns daran orientieren können, wo wir uns festhalten können. Und wisst ihr, das ist unsere Identität. Wir sind die, wo Jesus in der Mitte ist. Das ist unsere Identität. Und auch von Jesus her, das dürfen wir sagen. Wir sind diejenigen, die Jesus in der Mitte haben. Das ist so genial, finde ich. Bei uns soll es immer zuerst um Jesus gehen und nicht um Leistung oder irgendwie um uns selber zuerst. Irgendwo hat das dann auch seinen Platz, aber nicht zuerst. Und der Text spricht von goldenen Leuchtern. Also beziehungsweise, die sind golden. Wir sind als Gemeinde sehr kostbar. Als Leuchter sind wir ein Goldschatz für diese Welt, weil wir in die Welt hineinleuchten. Durch den Christus, der in unserer Mitte ist, ist ein Licht da, das die Leuchter weitergeben und ja, goldig sind. Dass wir als seine Gemeinde um den mächtigen Christus herumstehen dürfen, das zeigt auch, die Gemeinde ist Gottes Idee. Das ist nicht die Idee von Menschen, das ist nicht wie eine Gruppe von Leuten, die sich zusammengetan haben, weil sie dasselbe Hobby haben. Das ist die Erfindung von Gott, er hat sie erschaffen, er hat uns erschaffen. Gott hat die Gemeinde ins Dasein gerufen. Und als Ortsgemeinde sind wir auch Teil der weltweiten Gemeinde von Jesus. Und als solches ist es auch ein lebendiger Organismus. Es ist nicht etwas Statisches, sondern es lebt und bewegt sich. Also wir sind ein Teil vom Leib von Jesus in dieser Welt. Und diese weltweite Gemeinde wird in unserem Text repräsentiert von diesen ausgewählten sieben Ortsgemeinden. Und das zeigt also, ein Christ gehört sowohl zur weltweiten Gemeinde wie auch zur Ortsgemeinde. Das habt ihr bestimmt auch schon erlebt. Ihr wart irgendwann in den Ferien und gingt in einen Gottesdienst wie in einer ganz anderen Kultur und habt Kontakt mit Christen bekommen und habt gemerkt, hey, das funkt. Irgendwie sind wir verbunden. Ich habe das mal auf unserer Hochzeitsreise ganz speziell erlebt in Kanada, in Kenmore. Das war ganz, die haben mich mal so gut verstanden, aber das war so eine Nähe da. Und ich denke, das ist ein Ausdruck der weltweiten Gemeinde. Ein Christ gehört zur weltweiten Gemeinde, aber eben auch hoffentlich zu einer Ortsgemeinde. Und darum sollen wir eben auch das sichtbar machen, das Gehören zur weltweiten Gemeinde, indem wir eine Ortsgemeinde besuchen und treu dabei sind. Dann halten wir uns nämlich auch treu zu Jesus. Wir können das nicht trennen oder wir sollten es nicht versuchen zu trennen. Also die weltweite Gemeinde und auch die Ortsgemeinde, das gehört immer zusammen. Auch die Treue zu Jesus, ja, der gehört auch irgendwann da dazu. Was ist die Ortsgemeinde für dich? Welche Bedeutung? Was ist die EGA für dich? Welchen Stellenwert hat sie für dich? Vielleicht mal gut darüber nachzudenken. Dann beschreibt Johannes weiter, diesen Jesus, er trägt ein Gewand, das bis zu den Füßen reicht und ein breites goldenes Band um die Brust, also wie ein Gurt. Und diese Beschreibung, die deutet auf den alttestamentlichen Hohepriester hin, der am Tag der Versöhnung, am großen Versöhnungstag, die Gegenwart Gottes sucht im Allerheiligsten, also im innersten Bereich, im heiligsten Bereich des Tempels, um dort vor Gott Vergebung zu erwirken für alle, die zum Volk Gottes gehören. Also dieser gewaltige, verherrlichte Christus, der steht nicht nur in der Mitte der Gemeinde, er ist auch der Hohepriester der Gemeinde und der den Weg frei macht zu Gott für all diejenigen, die an Gott glauben. Der Weg in die Gegenwart Gottes ist für uns Menschen eben nicht grundsätzlich frei. Er ist nicht grundsätzlich frei, weil wir Menschen, jeder Mensch, und auch die Besten, die es gibt, jeder Mensch hat Sünden im Leben. Vielleicht sind es bei einigen wirklich nicht viele, es sind wenige. Und einige tun so viel Gutes, dass man nur staunen kann. Und trotzdem, jeder Mensch hat dunkle Flecken auf seinem Herz, die ihn von Gott trennen, weil Gott heilig ist, weil er vollkommen ist und wir können nicht vor ihm bestehen. Aber Gott liebt uns und er möchte uns bei sich haben. Und darum kam Jesus als Hohepriester in diese Welt hinein. Und durch seinen Kreuzestod hat er unsere Schuld aus dieser Welt getragen. Er war bereit, seinen Kopf an unserer Stelle hinzuhalten, sein unschuldiges Blut vergießen zu lassen, damit er uns helfen kann. Und dann ist er am dritten Tag auferstanden und er lebt, hat den Tod überwunden und ist jetzt bereit, jedem Menschen diese dunklen Flecken wegzunehmen, uns Vergebung zu schenken, ein neues, ewiges Leben. Und das schenkt er uns, wenn wir das wollen, wenn wir es annehmen. Er zwingt sich ja niemandem auf. Also auch heute Morgen, du kannst in einem einfachen Gebet kannst du Jesus sagen, hey Jesus, nimm du das weg von mir, was nicht gut ist, das Dunkle, die Schuld und komm in mein Leben. Und das ist einfach das wunderbare Angebot, das der auferstandene und in den Himmel gefahrene Jesus jedem Menschen anbietet. Nun, als Hohepriester ist jetzt noch wichtig, ist sein Dienst nicht abgeschlossen, sondern er ist aktiv, immer noch. Ja, wie ist er aktiv? Er ist unser Fürsprecher vor Gott Vater. Unser Fürsprecher, also ein Advokat, besser geht es gar nicht, ein göttlicher Advokat. 1. Johannes 2, Vers 1 heißt es, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Also dieser gewaltige, ehrfurchtserregende Christus, den Johannes hier gesehen hat, der steht für dich persönlich ein vor seinem Vater mit Namensnennung. Und jetzt kannst du deinen Namen nehmen und in den Mund Christus, von Christus sehen und er spricht mit über dich vor dem Vater. Er setzt sich für dich ein. Er ist dein Fürsprecher. Ich finde es so ein gewaltiges Bild. So wichtig bist du ihm. Dieser ehrfurchtserregende Christus, er tut das, weil er dich liebt, weil er sich für dich interessiert, weil er das Beste für dich will. Setzt er sich vor Gott für dich ein. Und aus diesem Grund können wir auch wissen, dass unsere Gebete ankommen im Himmel. Wenn wir zu Jesus beten, dann nimmt der Fürsprecher diese Gebete und steht für diese Gebete vor Gott Vater ein. Also wieder David, der war auch überzeugt, der Herr hat mein Flehen gehört, mein Gebet nimmt er an. Und genau das darfst du wissen. Egal, was du fühlst, auch wenn du den Eindruck hast, sie bleiben an der Decke hängen, ist aber nicht so. Der Heilige Geist trägt sie zu Jesus, diese Gebete. Und Christus steht vor dem Vater direkt dafür ein. Weiter beschreibt Johannes Folgendes. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie Schnee, weiße Wolle. Und weiß meint hier nicht einfach nur so eine Farbe, sondern es steht eher für ein glänzendes, so ein leuchtendes weißes Licht. Und seine Haare, diese leuchtenden weißen Haare, stehen für seine Weisheit. Gottes Weisheit ist unendlich. Wir müssen uns vielleicht mal probieren vorzustellen, was unendlich ist. Es ist unendlich, es hört nie auf. Und es geht weiter und weiter und weiter und es hört nicht auf, diese Weisheit. Es gibt kein Ende. Also da verjagt es einem fast das Hirn und fängt an zu räucheln, wenn man sich das versucht vorzustellen. Aber Gott ist so weise. Es ist unendlich, seine Weisheit. Und darum hat er für jedes Problem eine Lösung. Und das ist auch so, dass seine Gedanken sind so viel höher als unsere Gedanken. Die Bibel sagt, wie der Himmel von der Erde entfernt ist. So viel höher sind seine Gedanken und so viel Weisheit. Und darum haben wir immer wieder mal Phasen im Leben, wo wir einen Knopf haben in der Leitung, wo wir Gott nicht verstehen können, wo wir nicht begreifen können, warum Gott jetzt das tut oder warum es eben nicht tut, wo wir vielleicht sogar fast verzweifeln. Hey, warum finde ich keine Arbeitsstelle schon so lange? Ich habe doch schon gebetet, die Gemeinde hat vielleicht gebetet. Warum musste diese junge Mutter sterben? Warum hat dieses Kind einen Unfall gehabt? Und wir können es nicht begreifen. Wir haben keine logische Erklärung, warum hat Gott nicht eingegriffen. Gerade die Psalmen sind ja voll von Klagen, voll von Ausdruck von Unverständnis über Gott. Und wenn wir mal in einer so einer Phase kommen sollten, dann dürfen wir das auch, wir dürfen vor Gott klagen. Wir dürfen ihm sagen, hey, ich verstehe dich nicht mehr, ich habe so Mühe, es macht mir so Mühe. Wir dürfen das wirklich ausdrücken, vielleicht schon immer auch mit einem gewissen Respekt, aber wir dürfen es ihm sagen. Und dabei sollten wir aber versuchen, nicht zu vergessen, dass Gott eine andere Perspektive hat als wir. Gott hat ja die ganze Ewigkeit als Perspektive. Wir haben die Froschperspektive, Gott sieht alles. Und das macht es für uns auch so schwer. Oder vielleicht sagt man ja, man weiß es schon, aber wenn du drin stehst, ist es trotzdem mega schwierig. Aber im Himmel wird Gott uns mal alle offenen Punkte beantworten, zur vollsten Zufriedenheit. Wir werden sagen, wir werden nicht mehr nachkommen mit aha sagen. Und das wird wirklich, also Gott wird nicht irgendwie mal komisch dastehen. Oder ja, da habe ich einen Fehler gemacht, stimmt, du hast recht. Nein, wir werden sehen, er hat keine Fehler gemacht. Wie er das auflöst, das weiß ich nicht. Ich bin ja nicht Gott, ich bin ein Frosch, oder, da unten. Er wird uns mal alles erklären. Dann als nächstes nennt Johannes die Augen. Seine Augen brannten wie lodernde Flammen. Also die Augen sind vielleicht so wie zwei Laserstrahlen, die alles sehen und ja, durchdringen diese Welt hinein, mit diesem Blick auch die Gemeinde. Und diese durchdringenden Augen, die stehen ein Stück weit auch für die Heiligkeit Gottes. Wenn uns diese Augen anschauen, ich glaube, dann verliert jeder Mensch seine Selbstsicherheit. Dann ist es vielleicht gut, wenn du Windel an hast, ich weiß nicht. Aber dann haben wir wirklich keine Selbstsicherheit mehr, die da irgendwie bestehen könnte. Jeden Gedanken wie, ich werde doch wohl schon okay sein für Gott, oder irgendwie auch, die anderen sind ja noch schlimmer, sondern dann hilft nur noch etwas, dass ich sagen kann, Jesus, du, ich habe dich angenommen. Das ist eigentlich, du bist in meinem Leben. Das ist dann alles, was irgendwie noch zählt. Und dann merken wir auch, ich kann mich hinter niemandem verstecken und ich muss jetzt wirklich hinstehen für mein Leben. Wir betonen ja immer wieder die Liebe Gottes. Und das zu Recht. Und das können wir nie genug betonen. Gott ist Liebe. Also eine wunderbare Liebe. Und doch dürfen wir diese Liebe nicht missbrauchen, um ein liederliches Glaubensleben irgendwie so zu rechtfertigen. Angesichts dieser durchdringenden Augen möchte ich persönlich für mich zwei Dinge anstreben. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter, aber ich möchte das anstreben, nämlich einerseits, ich will mich gegen die Versuchung zur Sünde wehren. Das klappt leider viel zu oft nicht, aber ich will es nicht einfach so hinnehmen. Ich will Gottes Wort ernst nehmen und auch, was die Bibel als Sünde bezeichnet, das deute ich nicht um oder entschuldige es mit schweren Lebensumständen. Denn diese Augen von Jesus, die stehen auch für eine unbestechliche Genauigkeit. Also, wisst ihr, unsere Tochter, die weiß ja schon, wie sie es machen muss bei uns. Da kann sie so sich an mich herankuscheln und mich sagen, darf ich bitte? Und dann schaut sie mich an und ich zerschmelze wie Wachs. Das zieht bei Jesus leider nicht. Also könnt ihr versuchen, es geht nicht. Er ist gerecht, unbestechliche Gerechtigkeit. Gott wird nicht ungerade für gerade stehen lassen und sagen, ja gut, ach, du warst so im Druck und darum hast du jetzt deine Frau beleidigt. Ja, ich verstehe das. ist nicht so tragisch. Oder im Geschäft ein bisschen lügen. Ja, das sind Notlügen, ich kann das nachvollziehen, das braucht es zwischendurch. Nein, Sünde bleibt Sünde bei Gott. Und darum möchte ich persönlich, ich versuche, möglichst jeden Tag eng mit Jesus zu leben. In der Kraft des Heiligen Geistes ihm Raum geben, denn er ist meine Kraftquelle. Und ich bin überzeugt, je tiefer, je näher wir mit Jesus leben, je mehr wir ihm Einfluss geben auf uns, desto mehr Kraft haben wir, der Versuchung zu begegnen. Ich merke das total, den Unterschied. Also wenn ich mal zu wenig eng lebe, oder manchmal ist das auch so, wenn man so einen Erfolg gefeiert hat, vielleicht ein großes Ereignis, geistliches Ereignis, und du hast alles gegeben, vielleicht ein mega Gottesdienst, ein Pfila oder irgendwas, das war super, und dann ist es vorbei und du bist total kaputt, lässt alles fahren und jetzt ist die heikle Zeit. Die kommende Zeit ist sehr, sehr heikel, dass genau so was passieren kann, dass man dann ja ein bisschen sich von Jesus entfernt, die Waffenrüstung vielleicht ein bisschen runterhängen lässt. Aber ich merke das, je mehr ich bei Jesus bin, desto mehr Kraft habe ich auch. Und das ist das Erste eigentlich, was mir wichtig ist. Und ein Zweites, ich möchte möglichst rasch zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten, wenn ich mich versündigt habe. Ich versuche das möglichst rasch, nicht irgendwie erst am Abend dann beim Gebet, das wäre die letzte Gelegenheit vor dem Schlafen, aber viel besser, das ist auch gut, aber viel besser noch so schnell wie möglich, ja, untertags, dass wir ernsthaft umkehren, ernsthaft sagen, hey, es tut mir leid. Und ernsthaft heißt auch, dass man auch versucht, das zu korrigieren, also nicht mehr dasselbe zu tun, soweit es möglich ist. Und wenn wir das tun, dann verspricht uns Gottes Wort Vergebung. In 1. Johannes 1, Vers 9 zum Beispiel. Und das ist ein Vers, also wenn ihr mal einen Vers auswendig lernen wollt, was ich euch sehr empfehle, dann, wenn ihr ihn nicht schon könnt, also das ist der Vers der Verse. Als Christ, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, ja und mehr noch, uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Er reinigt uns. Er vergibt nicht nur, er reinigt, putzt es durch, wir sind blitzeblank. Hey, so einen Gott haben wir, der uns so eine Vergebung schenkt, und zwar egal für welche Sünde. Und du musst dir nachher nie mehr Gedanken machen, oh, ist das wirklich okay oder bin ich ein bisschen heuchlerisch? Wenn du es ernsthaft meinst von Herzen, Gott meint es auch ernsthaft, und dann gilt's. Und wenn du Mühe hast, dass dir was abfällt, vielleicht gibt es einzelne so gewisse Sünden, wo es sogar noch gut ist, wenn man das bekennt vor einem Zeugen in der Seelsorge, und dann fällt es ab. Das ist aber nicht, weil es nicht vergeben wäre, sondern auch, weil das Gewissen noch jemand braucht, der das mit zuspricht. Aber ich finde es so eine wunderbare Sache mit dieser Vergebung. Darum schieben wir das ja nicht lange hinaus, sondern leben sehr neu an dieser Vergebung. Dann beschreibt Johannes die Füße von Jesus. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz. Nun, ich gehe davon aus, das waren normale Füße. Einfach, sie glänzten wie Erz, das im Feuer gereinigt wurde. Was ist damit gemeint? Nun, Erz ist ein Metall. Im Alten Testament war der Brandopferaltar auch mit Erz überzogen, weil das sehr, sehr heiß werden konnte, glühend heiß. Und auch die dazugehörigen Geräte, die waren aus Erz. Ausleger gehen davon aus, dass diese Füße auf das göttliche Gericht hindeuten, auch innerhalb der Gemeinde. Und jetzt denken wir vielleicht, halt mal, habe ich das falsch verstanden? Gericht in der Gemeinde, gibt es das überhaupt? Nun, das hören wir wahrscheinlich nicht so oft, und ich hoffe, wir erleben das auch nicht, gar nicht oder mindestens nicht so oft. Wir hören es wahrscheinlich auch nicht so gerne, aber die Bibel bestätigt es tatsächlich, dass das das gibt. Hebräer 12, Vers 6 zum Beispiel. Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt. In einer älteren Übersetzung heißt es, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und dahinter steckt jetzt keine Bosheit, sondern die Liebe Gottes. Die will uns auf den rechten Weg zurückführen. Oder wo wir nicht auf die Stimme Gottes hören über unsere Ohren und Gott uns nicht helfen kann, ist Gott manchmal in seiner Gnade bereit, uns einen Stecken zwischen die Beine zu werfen. Aber nicht, um uns zu strafen, sondern um uns auf den rechten Weg zurückzuhelfen. Also wenn du das jetzt ziemlich unangenehmer Gedanke findest und so eine Züchtigung vermeiden willst, dann ist es eigentlich nicht so schwierig. Also schwierig, ja, dann kannst du das, indem du Gottes Wort ernst nimmst und aus der Vergebung lebst und aus der Buße lebst, umkehren und ja, so wie wir es vorher auch angesprochen haben im vorherigen Punkt. Und dann kommt Johannes zur Stimme von Jesus. Wir sehen hier, er sagt, und seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. Das muss ja ziemlich beeindruckend gewesen sein. Wie das Donnern, wenn eine Brandung so an den Felsen klatscht, das ist also eine Welle an den Felsen klatscht, das ist ziemlich eindrücklich und laut. Und das steht auch, diese mächtige Stimme, für die Majestät und für die Autorität von Jesus. Wer könnte so einer Stimme widersprechen? Also da macht man wahrscheinlich nicht mal mehr Pieps, wenn diese Stimme ertönt. Und bei der Wiederkunft von Jesus auf dieser Erde, wenn diese Stimme wieder ertönt, dann wird kein Mensch mehr Gott irgendwie verspotten oder komische Sprüche reißen, so Witze reißen, da wird nichts mehr kommen. Jetzt ertönt diese Stimme durch die Bibel und durch den Heiligen Geist. Sanft, vielleicht fast leise und nicht irgendwie so drängerisch, sanft und leise. Diese Stimme lässt jetzt jedem Mensch die freie Wahl, den Willen. Jeder kann selber entscheiden. Aber es ist so weise, wenn wir diese feine, sanfte Stimme jetzt schon so ernst nehmen, wie wenn sie jetzt schon auch so gewaltiges Donnern wäre. Nun erwähnt Johannes auch, 7 Sterne hielt er in seiner rechten Hand. 7 Sterne. Und was soll das bedeuten? Vers 20 auch wieder zeigt uns, dass diese 7 Sterne für 7 Botschafter stehen, der 7 Ortsgemeinden. Mit anderen Worten, Jesus hat die Leiter, die Ältesten der Gemeinde in seiner rechten Hand. Und in der Bibel ist die rechte Hand eine besondere Hand. Das ist die Hand der Kraft, die Hand des Wirkens. Und dass er sie in der rechten Hand hält, zeigt, Jesus wirkt durch die Ältesten in der Gemeinde. Also vielleicht besser gesagt, er leitet die Gemeinde durch die Ältesten. Weil es ist ja nicht das Einzige, was wirkt, die Ältesten. Es hat ja ganz viele, die wirken, aber er leitet die Gemeinde. Und das heißt auch, dass die Ältesten nicht der verlängerte Arm sind von Jesus, ein Werkzeug. Und darum ist es auch so wichtig, dass es in der Gemeinde überhaupt Älteste gibt. Ich bin enorm froh für alle unsere Ältesten, die sich bereit erklärt haben, diese Verantwortung auch wahrzunehmen und sich hier einzusetzen. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar für alle Gebete, die ihr für uns als Älteste auch sprecht, dass wir diese Verantwortung auch adäquat wahrnehmen können. Und dann kommt Johannes zum Mund. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Nun, wofür steht denn das? Das sind die Worte von Jesus, die er ausspricht. Und alle Worte von Jesus, die haben eine ungeheure Macht. Nämlich die Macht, wenn er etwas sagt, ist es dasselbe, wie wenn etwas passiert. Also das ist eigentlich Wortgleichtat, 100%. Höchstens eine zeitliche Verschiebung, wenn er das so anordnet, aber es ist genau, wie wenn es schon passiert wäre. Und nichts kann das verhindern, dass seine Worte Realität werden. Durch sein Wort, das ist so mächtig, hat er das ganze Universum ins Dasein gerufen. Die Bibel sagt, er sprach und es stand da. Also Gott ist so mächtig, der braucht keine langen Zeiträume, dass etwas entstehen kann. Der kann aus dem Nichts durch sein Wort etwas ins Leben rufen. Ein Wort genügt. Und durch dieses mächtige Wort wird er einmal Satan, den Feind Gottes, besiegen, endgültig. Er braucht nicht mal den kleinen Finger zu krümmen. Ein Wort genügt und er ist besiegt. Und dieses Wort, diese Worte von Jesus hat er ein Stück weit durch die Bibel zu uns transferiert und will, dass wir sie auch gebrauchen in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und das ist eine große, große Kraftquelle. Denn so ist die Bibel für uns auch eine mächtige Waffe zum Schutz gegen Versuchung, gegen Satans Angriffe. Also diese Worte von Jesus sind für uns da, um uns eine Lebenshilfe zu sein und ein Schutzschild. Und das Elend ist jetzt, wenn wir diese Worte zwar haben, aber wir nutzen sie nicht im Kampf, wenn wir angegriffen werden. Und darum ist es ein großes Anliegen, dass wir uns hier immer mehr vertiefen, dass wir eben, hier sind wir vielleicht auch mal einen Vers auswendig können oder einen Vers auf eine Karte schreiben und mitnehmen oder anstreichen in der Bibel, weil das ist Kraft und das ist für uns eine Möglichkeit, um diese Kraft auszuüben. Wenn sie nur brach liegt, dann nützt es nicht so viel. Und darum ist es zentral, dass wir die Worte immer besser kennenlernen, indem wir uns mit ihnen beschäftigen und auch das Vertrauen darauf wächst. Das ist natürlich noch eine Verbindung. Wenn ich das Wort anwende und glaube gar nicht daran, dann ist es auch irgendwie nicht ganz ideal. Ich möchte uns da Mut machen, dass wir auch Worte aussprechen. Also wenn ihr mal irgendwie Mühe habt, versucht seid oder niedergeschlagen, dass ihr die Worte aus der Bibel aussprecht, laut, einen Vers laut aussprechen. Nicht nur lesen, ist auch gut, aber noch besser. Versucht es einfach mal. Und wenn es noch nichts nützt, dann nehmt jemand dazu, dass ihr es gemeinsam ausspricht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, weiß auch nicht, befremdet unter Umständen, aber das ist Kraft. Und das möchte ich, da möchte ich uns Mut machen, dass wir uns damit mit dem Schwert noch mehr beschäftigen, mit dem Schwert des Geistes. Wenn zum Beispiel auch Gedanken in unserem Kopf kreisen wie, hey, diese Person, die hat dich jetzt so verletzt, schon wieder, mit der hast du abgeschlossen. Da meldest du dich einfach nicht mehr. Und dann müssen wir sagen, ja, aber Gott, das Wort sagt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wenn wir sein Wort mehr glauben als anderen Worten und in der Kraft des Heiligen Geistes das Leben, dann wächst Liebe in dieser Welt. Und diese Liebe wächst auch in unseren Herzen. Ist es leicht, das zu tun? Ist es leicht, dem Wort Gottes mehr zu vertrauen als anderen Stimmen? Also ich finde es nicht immer so leicht. Und trotzdem ist es der richtige Weg. Dann zuletzt sah Johannes, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem höchsten Stand. Jesus ist so rein und so herrlich, dass er sehr hell leuchtet. Und an ihm gibt es nicht den kleinsten Fleck, nichts, das sein Leuchten irgendwie ein bisschen nur beeinträchtigen könnte. Das ist das Lebenslicht. Und darum braucht es im neuen Himmel, der neuen Erde, die Gott einmal machen wird, das sagt die Bibel, dort braucht es keine Sonne mehr. Weil das Licht kommt aus Gott, aus dem Sohn und dem Vater. Also die sind so hell, es braucht keine Sonne mehr. Wie das genau dann geht, keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Wenn man sich das jetzt vorstellt, ja, ich blicke auf die Sonne, dann kann ich hier gar nicht hinschauen. Ist das im Himmel auch so? Nein, ganz sicher nicht. Wir sind ja dann auch wieder, wie gesagt, anders im Himmel. Darum wird das kein Problem sein, wird eindrücklich sein. Aber das strahlende Angesicht von Jesus, das ist in der Bibel der Inbegriff von Gottes Segen. Im Alten Testament gibt es einen Segen, der überstrahlt alle anderen Segen. Und das ist so ein wunderbarer Segen, ich finde, der sollte noch ein bisschen mehr vorkommen, auch bei uns. Der sogenannte aaronitische Segen. Steht in 4. Mose 6, ab Vers 24. Hier heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das Angesicht Gottes, das ist der Segen, der Segenswunsch. Das Angesicht Gottes soll über dir sein, über dir leuchten, soll seine Wirkung erzielen. Wenn wir in Liebe mit Jesus leben, wenn wir seinen Worten Raum geben und er uns leiten kann, dann leuchtet das Angesicht Gottes über uns kräftig. Das Angesicht Jesu leuchtet über uns kräftig. Sein Lebenslicht. Und das bringt einen gewaltigen Segen für uns und die Menschen in unserem Umfeld. Schon jetzt, aber noch viel mehr, wenn wir einmal umgezogen sind von dieser Welt in den Himmel zu Gott. Alles Wirken von Jesus zielt darauf ab, dass wir Menschen ihm mehr vertrauen, noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und uns von ihm segnen lassen. Wir haben heute ein paar Gedanken gehört aus diesem Bibeltext und welchen Gedanken nimmst du mit heute Morgen? Ich bin überzeugt, dass Jesus mindestens einen Gedanken für dich bereit hat oder zu dir gesprochen hat. Und wenn du diesen Gedanken jetzt vor Augen hast, dann nimm ihn mit. Lass ihn nicht hier auf dem Stuhl zurück, wenn du gehst. Nimm ihn mit, denk darüber nach, sinniere darüber nach, dann kann Jesus dich auch hier ganz besonders segnen. Wir beten. Ja, lieber Herr Jesus, es ist wirklich eindrücklich, sich das vor Augen zu führen, wie du jetzt aussiehst. Und das soll nicht dazu führen, dass wir jetzt irgendwie vor Ehrfurcht erstarrt und Angst vor dir haben, sondern wir sind uns bewusst, dass du, bevor wir dir so begegnen dürfen, dass du uns auch veränderst, auch parat machst. Aber wir können jetzt schon ganz viel lernen, Herr. Und ich danke dir, dass du so viel Geduld hast mit uns und dass du immer wieder auch uns hilfst zu sehen, welches unser nächster Schritt ist und wo du uns möchtest einen Schritt weiterführen. Und hilf du uns jetzt jedem Einzelnen, dass wir den Gedanken mitnehmen können, den du uns heute Morgen möchtest aufs Herz legen oder aufs Herz gelegt hast. Danke vielmals, dass wir dürfen unterwegs sein miteinander als Gemeinde. Wir sind alle am Üben, wir sind alle Lernende und können uns gegenseitig helfen. Lob und Preis sei dir allein. Amen.